Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Gewalt beginnt, wo das Reden aufhört. Mit diesem Zitat von Hannah Arendt begrüßen wir euch zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Und ja, ist sie nicht großartig, Hannah Arendt. Und eben, wir könnten Ihnen hunderte von wirklich unglaublichen Passagen von Hannah Arendt bringen. Ich habe ja im Moment die Hannah Arendt Lectures an der HSG der Universität St. Gallen im Full House. Immer ganz großartig, wirklich spannend. Gewalt
Toll.
Beginnt tatsächlich ja. dort, wo das Reden aufhört.
Und also, wir können so viel lernen von den Frauen, auf deren Schultern wir stehen.
Ja. Ja, unbedingt.
Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich war sehr versucht, heute mit einer langjährigen Tradition zu brechen von die Podcastin und tatsächlich einmal einen Mann zu zitieren. Ich habe mich dann aber einer Besseren besonnen, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich Hannah Arendt. Aber ich habe tatsächlich überlegt, aus aktuellem Anlass mal George Orwell mitzubringen. Und das mache ich jetzt einfach an dieser Stelle.
Genau, was hättest du von George Orwell gebracht?
Ich war vor ein paar Wochen, habe ich mir 1984 angeguckt im Theater. Ich war tief beeindruckt, war sensationell. Ah. Berliner Ensemble, wahnsinnig gute Inszenierung auch. Und es ist erschütternd, wie aktuell dieses Stück ist und wie aktuell auch der Denker George Orwell in vielen Punkten ist. Und ein Zitat beschäftigt mich sehr. Da wurde er natürlich stark inspiriert, auch von Hedwig Dohm, die das im 19. Jahrhundert schon geschrieben hat. Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, schrieb George Orwell, wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen.
Genau. Und das ist einer der ganz großen Themen unserer Gegenwart, nämlich die Freiheit. Es ist nicht mehr die Gleichheit, die das wirklich ein ganz wichtiges Thema des 19. Jahrhunderts sein musste. Also ich denke eben an das Wachsen der sozialdemokratischen Politik für den Schutz von Arbeiterinnen und nicht nur den Schutz, sondern für die Deckung der Notwendigkeit, der ökonomischen und auch der demokratischen Notwendigkeit, um die Freiheit zu leben. Und deshalb war dieses Thema die Gleichheit enorm wichtig, auch die Solidarität der internationalen Bemühungen. Und wir haben das ja mit unseren demokratischen Grundgesetzen und Verfassungen in Europa sehr gut geschafft. Das ist wirklich ein entscheidender Fortschrittsgedanke. Aber du hast recht, im 21. Jahrhundert ist die Freiheit das Thema.
Ist es die Freiheit. Und wir feiern dieses Jahr, wir können es gar nicht oft genug sagen, 75 Jahre Grundgesetz in Deutschland. Was für eine Errungenschaft. Und ich empfehle auch allen mal wieder, diesen Text zu lesen. Und ich staune schon, wie wenig den kennen. Na gut, jetzt kommen ein paar Veranstaltungen im Mai und Juni. Ich wünsche mir noch mehr, auf jeden Fall. Aber ich staune, wie klug dieser Text ist. In vielen Punkten ist er wirklich klug.
Ne? Ja. Also ich denke auch an die US-amerikanische Verfassung, sehr verehrte Damen und Herren. Die ist, Federalist Papers, das Nachdenken, wie Demokratie und Partizipation und Freiheit und Solidarität miteinander verbunden werden kann, ist wirklich umwerfend. Es sind Schriften von Männern, ausschließlich, die aber wahnsinnig stark von ihren jeweiligen Partnerinnen im aufklärerischen Diskurs beeinflusst wurden. Und das, da finde ich auch, auch damit könnten wir uns mal beschäftigen.
Ja, und weißt du, was mir so auffällt, ist, gerade wir kommen später in unserem Gespräch mit Sicherheit auch darauf zu sprechen, wie momentan ein Trend festzustellen ist, auf wichtige Passagen unseres Grundgesetzes zu pfeifen, weil man denkt, man wäre im Recht. Also im Recht im Sinne, im Sinne einer guten Sache. Und das ist total gefährlich.
Ja, das ist ebenso gefährlich staatspolitisch wie die Tyrannei der Mehrheit, wenn das Recht haben der Minderheit, also quasi das Allgemeinwohl, oder bei Rousseau, wenn das dann zum Maßstab wird zur Unterdrückung. Oder? Das ist ja, das ist ja das Hinterhältige. Wir haben einerseits in der demokratiepolitischen Diskussion eben die Kritik an einer Tyrannei der Mehrheit, durchaus berechtigt. Also eben das Volk hat immer Recht quasi. Und dann gleichzeitig haben wir aber viel zu wenig und vor allem auf der linken Seite, weil das die Kommunisten und Kommunistinnen immer verteidigt haben, eben dieses Allgemeinwohl. Im Sinne des sogenannten Allgemeinwohls wurden Millionen von Menschen getötet und ermordet. Und ich glaube, das ist vielen Menschen nicht bewusst, wenn sie von Modernität oder Zukunft oder quasi, nein, das ist doch das Menschenrecht, oder statt von den Menschenrechten oder den demokratischen Verfassungen sprechen.
Also, gerade noch ein Gedanke. Mhm. Wir gehen ja mitten in Medias Res. Ja, ja. Noch ein Gedanke, also dieser Aspekt, wie wird ein sich über Rechtsrahmen hinaussetzen begründet, wenn wir in unsere Historie gucken, waren immer alle, die sich darüber hinweggesetzt haben, der Meinung, sie täten das im Sinne eines guten, besseren.
Ne? Ja, 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 ja.
Ich will also so Nazi-Vergleiche sind immer ein bisschen schwierig und plump. Deshalb und trotzdem.
Die Sowjetunion. Die Volksrepublik China. Also die Sowjetunion war, also da bist du viel zu jung, hochverehrte Isabel Rohner, aber die Sowjetunion war in meiner Generation quasi die Vorzeigestelle für kulturelle, literarische Inspiration. Mhm. Bis wir die großen Schriftsteller Lev Kopelev und Alexander Solzhenitsyn wirklich auch zu analysieren begannen und wirklich zu diskutieren. Ich habe die wunderbare Dichterin, den Namen kann ich jetzt gerade nicht aussprechen, ich werde sie anfügen.
Masha Kaleko.
Masha Kaleko sowieso, aber es gibt noch eine, die Alexandra Alexandropova oder so heißt sie. Aber ich werde da auch ein Gedicht anfügen, eben als Kritik genau dieser Kulturelite des Guten im Kommunismus. Und deshalb, ich würde da nicht Nazi-Vergleiche machen. Ich glaube eben auch diese Selbstgerechtigkeit von vielen Gruppen in den sozialen Medien und politisch einflussreichen Stellen, diese wahnsinnige Selbstgerechtigkeit, auf der richtigen, der modernen, der progressiven Seite zu stehen, ist viel eher mit dem Massenmord, mit der totalitären Unterdrückung in der Sowjetunion zu vergleichen als mit den Nazis.
Ja, aber trotzdem, diese Erkenntnis, dass kein Regime, ob jetzt in Kambodscha oder in der Sowjetunion oder in Deutschland Mitte des 20. Jahrhunderts, hat gesagt, oh, wir sind in der Macht und übrigens, wir sind die Bösen.
Ja, ja,
sondern
genau.
Die haben alle gesagt, wir sind die Guten.
You're so right.
Und das ist schon, also warum ist uns unser Rechtsrahmen so wichtig? Weil der Rechtsrahmen für alle gilt und sich alle dran halten müssen.
Ja.
Beziehungsweise stellen wir uns vor, was wir uns alle nicht vorstellen wollen. Wir hätten mal wieder eine rechtsextreme Regierungsmehrheit.
Ja, genau.
Dann ist es umso wichtiger, dass die sich an Rechtsrahmen halten und nicht sagen, ach, der Artikel 3 ist uns doch, schmeißen wir über Bord. Aber wir dürfen ein solches Verhalten auch nicht von den Linken akzeptieren.
Absolut.
Von niemandem.
Das absolut. Also deshalb ist das Recht, das ist sehr zentral. Und es ist ganz wichtig, dass du das diese Woche bringst, weil ganz viele Menschen vergessen, dass Verfassungen und Rechtssysteme nicht, dass die auf mehrere Generationen für demokratische und die Demokratien geschaffen und geschrieben sind. Mhm. Das ist das Entscheidende. Und sie sollen nie und nimmer mit einem Schulterzucken einfach so zugunsten einer neuen Zeit über Bord geworfen werden. Das ist die große Katastrophe. Und da haben wir genug diese Woche erlebt. Ich möchte aber zuerst noch was ich möchte ein paar positive, erfüllende Dinge der politischen Partizipation, der politischen Podcasts, unserer Wirkung auch aufzeigen. Es gab seit dem 7. Oktober 2023, dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, dem Pogrom, dem größten Pogrom seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es eine Aktivistin, Helen Fares, eine der großen SWR-Moderatorinnen, also Südwestrundfunk, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, mit über 100.000 Follower in allen sozialen Medien, die schon am 7. Oktober oder am 8. von, Zitat, von diesem Pogrom als Gefängnisausbruch,
oh mein Gott,
getwittert hat. Mm. Und das ging weiter, und zwar quasi im Stundentakt seit über einem halben Jahr. Also es wird auch bezweifelt, ob der Pogrom überhaupt stattgefunden hat. Und das ist eine der ganz wichtigen öffentlich-rechtlichen Moderatorinnen. Sie wurde endlich aufgrund unseres Druckes und vor allem eines, was der gerne anti-israelisch berichtende Patrick Barners immer wieder betont, einem anonymen Account, der heißt Antisemitic Blog, der Blog gegen Antisemitismus, wurde das aufgezeigt, und wir in der ganzen Gemeinde, in der Community, haben ähnlich wie in der Kunst für die Frauen, die Hulda Zwingli, haben es geschafft, dass tatsächlich die fehlende Medienkritik in Deutschland ersetzt wird eben durch diesen Blog auf X, ehemals Twitter. Und jetzt ist sie endlich freigestellt worden.
Hm.
Entschuldigung.
Nur
ein halbes Jahr nach
ein Wimpernschlag.
Unterirdischen antisemitischen, antisraelischen Posts mit Israel-Vernichtungs-Auslöschungsfantasien. Ist krass. Also eine der wirklich beliebten Moderatorinnen. Eben, sie ist natürlich eine dieser Generationen, dieser jungen, hippen Generationen mit Migrationshintergrund, die sich offensichtlich alles leisten können. Eben also nicht dem Programmauftrag, womit wir wieder bei rechtsstaatlichen und öffentlichen Institutionen sind, dem Programmauftrag, Leute, der öffentlich-rechtlichen Medien gehorchen, also respektive die berücksichtigen muss, oder? Und das finde ich, also ich bin sehr glücklich, ist sie freigestellt worden.
Ach,
dann habe ich etwas ganz Lustiges. Mhm. Also ich nenne mich von jetzt an nur, ich bin ein Transager. Ich bin ein junger Geist im falschen Körper. Finde ich großartig. Transager, also es gibt sicher noch viel solche Dinge.
Dabei, auch Frau Stempfli, hast du so einen grandios großartigen Körper.
Genau.
Also wir haben uns ja nun wirklich in den letzten 4 Jahren nur 4-mal getroffen. Aber du bist schon beeindruckend schön.
Ah, gleichfalls.
Muss ich jetzt hier mal sagen.
Ja, ich hab einfach ein Bett. Das ist wunderbar. Aber ich danke dir sehr. Das stimmt natürlich. Trotzdem finde ich im falschen Körper, also ich will da, ich finde eben Transagent ein sehr
gutes. Das ist brillant, dieses Konzept ist brillant. Ich habe auch noch ein paar gute Nachrichten. Beziehungsweise ich habe mich gefragt in dieser Woche des Wahnsinns, was waren denn meine Highlights? Und alle meine Highlights hatten mit großartigen Menschen zu tun. Mit Menschen, menschlichen Begegnungen, mit Freundschaften, mit Feiern. Also ich bin heute vielleicht ein bisschen langsamer im Denken, weil ich gestern auch das Leben gefeiert habe mit 24 großartigen Freundinnen und Freunden und mich das so mit Wärme und Kraft erfüllt, ne, Menschen. Und diese Woche war ich zum Beispiel im Musikkabarett, auch eine Transagerin, ganz, ganz deutlich. Die grandiose Sigrid Grajek habe ich mir angeguckt, durfte ich mir angucken, in der Kabarettbühne in Berlin, im sogenannten BKA. Eine Künstlerin, die in der schwul-lesbischen Community in Berlin sehr bekannt ist, insbesondere auch durch ihre Claire Waldorf-Programme, die sie seit Jahren macht, mit großem Erfolg macht. Und ich habe mir letzte Woche ihr neues Programm angeguckt, Berlin, die 1920er Jahre, eine Stadt im Taumel. Und sie ist auf die Suche gegangen nach Liedern aus
großartig.
Der Zeit.
Ja.
Also von ungefähr 1919 war, glaube ich, das älteste und dann bis 1933.
Ja, klar.
Und insbesondere Bruch, ja. natürlich von jüdischen Künstlerinnen, Künstlern. Und die bringt sie auf die Bühne. Und diese Frau, Sigrid Krajek, ist so gut. Die spielt euch kleine Kinder, alte Männer, frivole Frauen, Akteurinnen, Politikerinnen, alles kann diese Frau auf die Bühne bringen in einem ganz, ganz dichten Ein-Frau-Programm. Ich war hin und bin es immer noch. Also
ach, super.
Sigrid Krajek, wenn ihr die Chance habt, sie zu sehen oder auch sie einzuladen auf die Bühnen, ja. auf die deutschsprachigen Bühnen, tut das.
Unbedingt. Und ich sage ja immer, also gerade die 20er Jahre bis 1933 haben gezeigt, also eigentlich von 1900 bis 1933 hat gezeigt, dass die demokratische und europäische Moderne, alle Fortschritte, das war eigentlich eine jüdische Moderne. Und auch dem wird viel zu wenig Rechnung getragen. Also das wäre ganz wichtig. Ich habe noch was ganz Schönes, passt dazu, zu den Menschen. Ich gehe mit meiner großen Danielle Pump, meiner wunderbaren Transfreundin, gehe ich nach Stockholm. Sie hat mehrere Ausstellungen. Ich bin ja ein großer Fan ihrer Kunst. Wir haben auch schon
eine
ein
Malerin.
Bild, ne? Eine Malerin, genau. Mhm. Wir haben auch schon ein Bild von ihr für die Podcasting gebracht. Und ich finde eben, ich freue mich enorm. Und ich möchte eben sagen, da wir später von den schrecklichen Ereignissen in Deutschland und auch in Israel sicher auch noch was reden. Es geht eben, ich möchte noch mal betonen, es geht mit dem ganzen Trans-Thema nicht um die Trans-Menschen, sondern es geht darum, durch Sprechakte den Körper zu ersetzen und die Demokratie. Also quasi, es geht um die ideologischen Positionen. Egal, ich fand es so eine schöne, ein schöner Ausblick nach dieser Woche mit Danielle Pump, eine Stockholm-Reise. Das ist ihre Heimat übrigens.
Ah,
also
okay.
Schweden, ja, deshalb. Ja. Eine Stockholm-Reise zu organisieren. Wunderbar.
Genießt es. Ich wurde ein bisschen belohnt für das Leiden der letzten Woche. Also wieder, ne, Frau Rohnerin geht auf die Suche nach positiven Nachrichten dieser Woche. Rem al-Salem folgt mir auf Twitter und ehrlich gesagt, ich finde, ich habe mich wirklich darüber gefreut. Wer ist Rem al-Salem? Das ist die UN-Berichterstatterin in Sachen Gewalt gegen Frauen und Mädchen der UN. Wir wissen alle und in die Podcastin haben wir schon oft darüber gesprochen, was für eine schwierige Organisation die UN sind. Wir erinnern uns auch, ich glaube, es ist inzwischen 10 Tage her, 2 Wochen her, Zeit verschwimmt. Die UN hat Saudi-Arabien den Vorsitz in der UN-Frauenrechtskommission gegeben. Also es ist wirklich unfassbar. Und Rem al-Salem ist eine aufrechte mit Rückgrat Frau für Frauen und Mädchen, für die Rechte von Frauen und Mädchen, die natürlich, du bringst immer dieses schöne Wort, hoch umstritten ist. Aber sucht euch die Frauen, die hoch umstritten sind. Ihr werdet feststellen, da gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten.
Ja, genau. Aber deshalb ist mein beliebtes Wort ist ja nicht umstritten, sondern mein Unbehagen. Das Unbehagen ist natürlich bei Rem al-Salem in ihrer Position zum Nahen Osten. Aber da möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Für die Frauen ist sie enorm wichtig. Eben wie gesagt, Frauen dürfen durchaus ambivalent sein. Ich möchte auch noch einen wahnsinnig tollen Clip erwähnen, den ich auf X geteilt habe, eine Geschichte. Und zwar, also am Freitag, also nein, ja genau, es war gerade vor Shabbat Shalom, gab es ein jüdische Feier in den Niederlanden und dann kamen durchgeknallte Hamas, Queer for Hamas und Terroristenfahnen, schwingende Randalierer, Brutalos, oder die Straßenkämpfer der 1930er Jahre sind jetzt wieder da und wollten die schöne jüdische Feier von mehreren Dutzend, wahrscheinlich ungefähr 200 Menschen stören und wirklich so, also während den Vorträgen mit ihren durchgeknallten antisemitischen totalitären Slogans und dann stand Und dann stand eine ganz wunderbare Frau auf und sang Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Sorry, dass ich das trotz meiner Erkältung gesungen habe, aber eben die, alle standen auf.
Alechem Shalom, Friede ja, sei mit euch.
Genau,
Friede
alle standen auf. Auf und haben mit dem Singen die Randalierer, die Straßenkämpfer, die Brutalos, diese terroristischen Antidemokraten einfach übersungen.
Niedergesungen.
Ja, und genau. Das ist großartig.
Das Lied ist wunderschön.
Werden wir teilen. Also entschuldigt meine Stimme, aber ich finde, das passt zum heutigen Tag. Wir nehmen das auf am 15. Am 14. April, genau, nach dem Angriff.
Morgens früh.
Morgens früh, nach dem, und sehr früh für die Isabel Rohnrauch, nach dem Angriff Irans, nach dem direkten Angriff Irans auf Israel, womit ich nur schnell einen der Witze meiner jüdischen Freunde bringen will. Das war übrigens der erste Direktflug Iran-Israel seit 1979. Ist doch großartig.
Ja, das ist großartig.
Oder? Ja, oder? Also das ist eben deshalb... lieb ich eben den Westen, ich liebe den jüdischen Humor, ich liebe unser aller Überlebenswillen. Also von dem her werden wir wahrscheinlich nicht groß über Iran reden, außer dass es klar ist, dass wir die Podcastin Isabel Rohner und Regula Stempfli uns seit Monaten den Mund fusselig reden, dass die Gefahr des Irans über den Iran hinausgeht. Oder auch die Gefahr der Taliban über die sogenannte Frauenfrage hinausgeht, oder? Die Mullahs und die Taliban, die müssen auf die EU-Terrorliste gesetzt werden, wogegen sich Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, immer wehrt mit völlig fadenscheinigen Argumenten. Das Mullah-Regime ist nicht nur die größte Gefahr für Israel, sondern es ist die größte Gefahr für unsere freie Welt, für unsere künftigen Generationen und für die Frauen. Oder? Und kommt das endlich bei diesen Hamas und Ayatollah fucking Fanboys an und den Fangirls. Die Spur des Geldes, der Terrorfinanzierung, der Hamas führt direkt nach Teheran. Iran ist der Finanzmarkt von Terror und Blut und Weltkrieg in unserer Zeit. Sehr verehrte Damen und Herren, das nur ganz kurz zum Zeigen. Hezbollah, Hamas, alles, was in Gaza passiert, passiert eigentlich mit dem islamistischen Welteroberungsvernichtungs Todesgedanken dieser Blutspur, die wir seit 2001, seit 9-11 auch ausgeliefert sind, gegen den Westen.
So. Und diese Regime sagen auch ganz deutlich, was sie wollen und was sie vorhaben. Und das ist auch so etwas.
Ja.
Warum glauben wir denen nicht?
Ja.
Also im Sinne von...
Das
ist
wie der
Kampflesen. Warum?
Ja,
also,
oder, ja,
es ist... Ja. Ach, mein Gott, jetzt kommt mir schon wieder ein Mann in den Sinn. Verdammte Axt. John the Wolf Gothi, also Johann Wolfgang Goethe, sagte mal den Satz, man sieht nur, was man weiß. Also man erkennt nur, was man erkennen will. Und ehrlich gesagt ist das ja ein grundmenschliches Problem. Und ich will mich da auch gar nicht ausschließen. Ne? So funktionieren Menschen. Wir haben eine große Sympathie davon, das zu erkennen, was wir erkennen wollen. Und das in Menschen zu sehen, was wir in Menschen sehen wollen.
Und unsere Peers sehen wollen.
Ich bringe ein Beispiel auch der letzten Woche. Jubelschreie unter Jungen vor allem. Jünger als ich, jüngeren Feministinnen, die sich der politischen Linken zuordnen, weil eine Kommission der Bundesregierung die Abschaffung des Paragraphen 218, also des Abtreibungsverbotes in Deutschland, Abtreibung ist illegal in Deutschland, steht im Strafgesetzbuch, fordert. Ja. Jubel, Jubel, Jubel. Wo ich sage, Leute, lest das Kleingedruckte, lest weiter, bleibt da nicht stehen. Die Kommission die sagt, das sollte man abschaffen. Aber gleichzeitig Legalisierung von Eizellenspende, sogenannter Eizellenspende und partiell auch Leihmutterschaft.
Genau.
Leute, es ist zutiefst frauenfeindlich, was da gemacht wird. Und ich sage es ganz deutlich, ich, Isabel Rohnerin, ich wünsche mir auch eine Abschaffung des Paragraphen 218, aber nicht zu diesem Preis. Das ist die Büchse der Pandora, das ist ein vergiftetes Geschenk, was da auf dem Tisch steht. Und es geht komplett auf Kosten der Frauen.
Ja,
Denn die Abtreibung soll legalisiert werden.
Ja.
Warum? Um bei Leihmutterschaftsschwangerschaften Babys, die vielleicht nicht das Geschlecht haben, was die Eltern wollen, oder wenn es zu viele werden, abzutreiben. Das ist menschenverachtend. Lest das Kleingedruckte. Genauso bei den Islamofaschisten. Hallo, lest die Charta, die Gründungscharta der Hamas. Da steht, ihr Ziel ist die Vernichtung aller Juden weltweit. Das meinen die ernst.
Und die Vernichtung der Frauen, also die ja im Programm vorhanden ist. Oder? Also der größte Joker gegen Iran gegen alle diese Terrorgruppen, deshalb erwähne ich immer die Queer for Hamas, die wirklich, das ist wie die Juden für Hitler, oder? Also der größte Joker gegen diese Terrororganisationen wäre die Freiheitsbewegung in Iran.
Ja.
Die mit dem Mord an Jina Mahsa Amini aufgeflammt ist. Es wäre noch nicht zu spät, sich auf die richtige Seite zu stellen und die islamistischen Revolutionsgarden zumindest auf die EU-Terrorlisten zu setzen. Das ist entscheidend. Und ich finde,
das ist
großartig.
Unsere Forderung.
Ja, und ich finde, und eben die Taliban auch. Oder die Taliban, die groß verkünden, die Peitschstrafe wird wieder eingeführt. Also die, vor unser aller Augen, also das ist auch Joe Biden und Donald Trump und den USA anzulasten, sie haben das größte Gender-Apartheid-System wieder installiert, nach Milliarden von Dollar und 20 Jahren, oder haben sie die Taliban durch die Taliban ersetzt. Und zwar unter Joe Biden in einem Abzug, der natürlich allen Aggressoren die Einladung gegeben hat, ihr könnt machen, was ihr wollt. Deshalb der Iran-Angriff gegen Israel. Solange die USA dermaßen schwach sind im Sinne der geopolitischen Verteidigung, in dem Sinne, dass die USA dann auch die EU und vor allem Deutschland, so diese Friedensrhetorik und so, ja, macht doch halt euren Krieg, kommt einfach nicht uns in die Quere in Europa, oder? Solange da dieses Appeasement stattfindet, Leute, sind wir beim Münchner Abkommen 1938. Irgendwann wird dann wieder zurückgeschlagen werden müssen. Das möchte ich ganz klar und explizit sagen. Und übrigens, Isabel Rohner, ich erinnere mich wegen der Abtreibung. Ich erinnere mich an eine heftige Diskussion mit dir, weil du eigentlich für die Straffreiheit auch plädiert hast. Und ich sehr bald, immer 20 Jahre zu früh, ganz klar gesagt habe, Leute, passt auf. Der ganze Abtreibungsdiskurs ist zu sehen im Rahmen eines neuen sogenannten Gesundheitsdiskurs, der mit dem Hinweis auf die Gesundheit eigentlich alle menschenverachteten Sklavensysteme gegen Frauen neu einführen will. Wirklich, da bin ich absolut klar und explizit. Es geht den jetzigen Gesetzhabern Rot, Grün und FDP, ganz weit vorne die FDP, es geht ihnen darum, den Menschen zu einem Handelswarenpaket zu machen für die Gesundheitspolitik, für die biopolitischen Vorlagen.
Du, aber nur die Frauen, ne?
Aber sie haben es schon ein bisschen vorexerziert während der Pandemie, oder? Also
ich will darauf hinweisen,
Hinweis.
Regula Stempfli hat dazu vor drei Jahren schon in der Emma einen großen Artikel veröffentlicht und davor hast du schon seit Jahren gesagt. Ich bin Zeugin und ich bestätige
Kolumnen,
das hiermit offiziell.
Ja. Nein, meine Denk, also Hannah Arendt hat es eben das Denktagebuch genannt. Ich finde nach wie vor Sex, Katzen und Diäten als Titel, die ich zusammengesetzt habe, um den Wahnsinn der Medienwirklichkeit zu zeigen. Meine Kolumnen sind genau meine Denktagebücher. Und es wäre wirklich mal spannend, einfach dort durchzuschauen, wie ich vor 20 Jahren vor den nicht nur gewarnt habe, sondern auch politische Entscheidungen mit gepusht habe, die dann nicht gekommen sind, um genau den Zustand, den wir 2024 haben, geopolitisch und demokratiepolitisch höchst gefährlich, um den zu verhindern. Oder? Also ich bin wirklich eine Frau, die kommt zu früh, aber jetzt sind wir nicht zu früh, weil wir sind jetzt in der Podcastin. Fahren wir weiter mit der Gegenwart.
Ja, ich will aber diese Werbung nochmal bestätigen, weil dieses Buch steht hier vor mir im Regal. Mhm. Sex, Katzen und Diäten von Regula Stempfli, erschienen in der Edition Königstuhl. So.
Ja. Vielen Dank. Ne?
Also, nicht schlecht. Jetzt. So, diese Woche. Ja. Über das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz haben wir ja seit, oh Gott, zweieinhalb Jahren mhm. immer wieder berichtet und gewarnt und eine gesellschaftliche Debatte gefordert, denn die braucht es dringend. Dieses Gesetzesvorhaben hat mich dazu gebracht, und das werde ich ehrlich gesagt dieser Regierung nie verzeihen, dass ich Isabel Rohner einen Besenstiel beklebt habe am Freitag und zu einer Demonstration gegangen bin mit selbstgebasteltem Banner.
Mhm. So. Das ist doch schön. Zum ersten Mal.
Zum ersten Mal.
Genau.
Ich muss das jetzt hier mal sagen.
Willkommen unter den sehr erfahrenen Aktivistinnen.
Ja, ja.
Stempfli.
Ja, ja.
Okay,
ja,
super.
Ja. Genau.
Ja?
Was war passiert? Es sah ja eigentlich zwischenzeitlich so aus, als hätten wir gewonnen.
Ja.
Als würde dieser Gesetzesentwurf, der seit November im parlamentarischen Verfahren festhing, da auch einfach festhängen bleiben,
ja.
wie auch andere Gesetzesvorhaben, mhm. wie beispielsweise das sogenannte Demokratiefördergesetz, was seit einem Jahr im parlamentarischen Verfahren hängt.
Ja.
Und dann ging alles wahnsinnig schnell. Und ehrlich gesagt, es war aus meiner Sicht das letzte Zeitfenster der Koalition, was sie nutzen konnte. Denn vor einer Woche hat das niederländische Parlament Abstand genommen von deren Vorhaben eines sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes, was ziemlich analog war zu dem deutschen Vorhaben. Also die haben das fallen lassen. Mhm. In dieser Woche ist der CAS-Report erschienen, was die Behandlungsmethoden von Kindern und Jugendlichen mit sogenannter Geschlechtsdysphorie aufarbeitet, erschütternde Belege gibt. Mhm. Also die Gefahr, dass es zu einer gesellschaftlichen Debatte doch noch kommt, die über die Podcastin hinausgeht und über Cicero und die Welt und ein bisschen die FAZ und die NZZ, muss man hier auch mal lobend erwähnen, die bestand. Und am Vor ungefähr 10 Tagen gab es das Gerücht, dass die Ampelkoalition jetzt schnell machen will. Mhm. Ich hatte letzte Woche Montag...
Darf ich nur ganz schnell sagen, wieso sie das macht? Also als Politologin ist es absolut klar gewesen. Oder das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz betrifft ja nur Frauen, in Anführungszeichen. Also ich sag jetzt einfach, wie sich die Linksgrünen hier verständigt haben. Mhm. Sie haben ein Riesenproblem mit dem Demokratiefördergesetz, das weit über die Oppositionspolitik, also gegen die Ampelregierung hinausgeht. Oder auch in den eigenen Reihen gibt es sehr wichtige Stimmen. Und vor allem auch in den Universitäten gibt es sehr kritische und wichtige Stimmen gegen das sogenannte Demokratiefördergesetz. Und es war klar, dass die Ampelregierung nichts zustande bringt. Dass diese Minister und Ministerinnen, die zuständig sind eben für das sogenannte Selbstbedienungsgesetz, sage ich schon, Selbstbestimmungsgesetz, Selbstbedienungsgesetz und Demokratieförderungsgesetz, dass die völlig inkompetent, antidemokratisch und fahrlässige Gesetzesentwürfe gemacht haben. Wie übrigens schon auch bei Klimagesetzen, oder? Also die Ampelregierung ist bekannt dafür, sehr schluddrig, sehr antidemokratisch so zu handeln, dass sie dann vor Karlsruhe nicht bestehen. Und zwar die Ampelregierung besteht aus FDP, SPD und den Grünen. Und deshalb haben sie in der letzten Schlussrunde haben sie gedacht, ach ja, wir haben doch da noch das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Der Kanzler hat ja keine Ahnung davon. Es nimmt niemandem etwas weg, oder? Also dieser
Außer demokratische Grundrechte im außer Grundgesetz.
Die, ja, dieser Wirecard-Korruptionsverdacht, sogar Jan Böhmermann sagt, Scholz hat eine Leiche im Keller. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das Einzige, was sie gedacht haben, ach ja, gegen Mädchen und Frauen, da können wir doch sofort, ja, das ist doch sehr fortschrittlich und das ist doch modern, komm, das bringen wir jetzt, da haben wir wenigstens etwas gebracht. Deshalb diese Hetze. Sie wollten nur, weil sie wissen, ganz klar wissen, das Demokratieförderungsgesetz bringen sie nicht durch. Und es soll auf Biegen und Brechen noch in dieser Legislatur durchgesetzt werden, oder? Also Wahlen sind 2025. Leute, es ist sowas von unterirdisch, rein politisch, taktisch, was, was diese drei Parteien veranstalten. Das ist so nicht nur eine Enttäuschung von mir, sondern das ist derart antidemokratisch, ja. Antiwissenschaftlich, ja. Anti-Zukunft, Anti-Kindesentwicklung, dass ich echt Hassgefühle kriege, was nicht in was Demokratien nicht zu empfehlen
genau. Also die Opposition im Deutschen Bundestag wusste am vergangenen Montag noch nichts davon, dass das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz vier Tage später auf die Tagesordnung des Plenums in zweiter und dritter Lesung kommen sollte. Das geschah erst am Dienstag, also drei Tage vor der Abstimmung. Das ist absolut unsauber, ne? Das ist ganz.
Das ist klar. Taktisch, unsauber, antidemokratisch, genau beabsichtigt. Ganz dreckig. Ja.
Ich möchte gerne meine Demo-Erfahrung auf die individuelle, persönliche Ebene ziehen. Denn also, wir erinnern uns, Frau Runnerin hat also einen beklebten Besen. Und auf diesem Besen standen zwei Dinge. Erstens dieses George Orwell-Zitat. Ich habe gedacht, wenn ich einen Mann zitiere, wird das stärker wahrgenommen. Mhm. Es ist ja leider so bitter, ne? Mhm. Also diese Regierung hat mich sogar dazu gebracht, öffentlich einen Mann zu zitieren. Das werde ich hier nie verzeihen, nie verzeihen.
Genau, so. Das ist es ja. Das verzeiht man den Regierungen nicht, dass sie einem zu Personen machen, die man nie sein wollte.
Genau, ja. Meine Hauptbotschaft war auf meinem Plakat, du darfst dich fühlen, wie du möchtest. Mich aber zu zwingen, unter Androhung einer Strafe von 10.000 Euro, diese Gefühle zu teilen, das passt nicht zur Demokratie.
Mhm. Wunderbar. Also da bist du wirklich J.K. Rowling-Ebene. Literarisch, poetisch, knackig, wunderbar. Ja. Du hast so recht, oder?
Du, und damit bin ich U-Bahn gefahren in Berlin. Ich musste auch umsteigen, es war relativ viel los und ihr glaubt gar nicht und du glaubst gar nicht, wie oft ich angesprochen wurde auf dieses Plakat.
Ach, sehr gut.
Und meinen Besenstiel. Es begann schon bei der ersten Station, dass mich das Sicherheitspersonal unserer Verkehrsbetriebe darauf angesprochen hat und gemeint hat, oh, was ist denn für eine Demonstration heute? Dann habe ich denen das erzählt, dann meinten die, das darf doch aber nicht wahr sein. Was, das wollen die? Das kann doch nicht sein. Dann stieg ich in die U-Bahn, kam in eine Gruppe von Berufsschülerinnen und Berufsschülern. Ja. Die haben auch das Plakat gelesen. Und dann habe ich so gefragt, und wie findet ihr es? Ja, das macht ja total Sinn.
Ja.
Und da habe ich gefragt, ja, habt ihr mitgekriegt, dass es heute eine Abstimmung gibt über das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz? Nee, aber das klingt super. Selbstbestimmung ist doch toll. Meinte ich, ja, in den und den Punkten ist es ganz, ganz schwierig. Gegen unser Grundgesetz, gegen Frauenrechte, gegen Kinderrechte. Und die, was? Ja. Also war völliges Entsetzen. Völliges Entsetzen. So, die Demonstration selber, da kann man auch die Frauen, die sich da, und Männer, nicht genug loben, die sich da auch die Zeit an einem Arbeitstag genommen haben und das organisiert haben und sich hingestellt haben und Gesicht gezeigt haben.
Wir
das
verneigen
ist unglaublich
uns
wichtig
vor
gewesen.
Euch. Also ich verneige mich vor euch. Großartig. Millionenfachen Dank.
Es war auch relativ viel Presse da und da muss ich eine Gurke der Woche jetzt tatsächlich vergeben und ich vergebe die an das Arte-Journal. Das Arte-Journal war mit einem Kamerateam da und mit einer Redakteurin. Sie hat von uns Kritikerinnen und Kritikern mehrere Personen ausführlich interviewt. Darunter war auch ich. Meine Kritik ist ganz grundlegend an diesem Selbstbestimmungsgesetz. Dieses Selbstbestimmungsgesetz, wie es jetzt verabschiedet wurde im Bundestag, steht im Widerspruch zu unserem Grundgesetz,
absolut,
zu Artikel 3. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Dieser Artikel geht von einem biologischen Geschlechtsbegriff aus. Das neue Selbstbestimmungsgesetz definiert Geschlecht als Gefühl. Das steht im Widerspruch.
Ja.
Damit ist nicht klar, wie es jetzt weitergeht mit Frauen und mit Frauenrechten, wie geschützt die sind. Und es steht im Widerspruch zu Artikel 5. Das ist die Meinungsfreiheit, was ich auch zitiert habe. Zukünftig ist es unter Strafe gestellt mit bis zu 10.000 Euro, wenn wir die gefühlte Geschlechtsidentität nicht
verwechseln, falsch adressieren.
Oder nicht teilen, falsch adressieren, ja? Genau.
Falsch
also ich bekomme ehrlich
ja.
gesagt seit 20 Jahren Post von Telefonanbietern, die mich als Herr Rona ansprechen oder lieber Kunde. Es gab ja sogar eine Frau, die dazu geklagt hat, weil die Sparkasse sie immer als lieber Kunde ansprach. Mhm. Das bleibt weiterhin egal, ne? Weil da geht es ja, um Frauen, aber zukünftig, Männer haben mehr Rechte, wenn sie sich als Frau fühlen, was auch immer das heißt.
Selbst
da
wenn es absolut nicht ersichtlich ist, oder? Also, wie ich sage, das Patriarchat definiert sich dadurch, wenn ein Mann sagt, ich bin eine Frau und ich nur so ein bisschen meine Augenbrauen ein bisschen hochziehe und sage, nicht wirklich,
nicht
oder?
Wirklich,
also nur
ja.
das, oder? Nicht mhm. wirklich. Und der Mann kriegt Recht. That's patriarchy in its pure form.
Du, und weißt du, Monty Python, erinnerst du dich? Was war das? 70er Jahre, Ende 70er Jahre, wo es diese großartige Szene gibt in Life of Brian, mhm. wo ein Mann sagt, I want to be a woman, it's my right as a man.
Ha,
und wir haben so gelacht über Rosetta.
Genau.
Und, Loretta.
Loretta, it's my right as a man. Ja, genau.
Also ja, aber Arte Journal mehrere Feministinnen interviewt. Am Abend kam ein völlig jubelnder Beitrag, so 3 Minuten, ne? Hurra, hurra, es gibt jetzt ein Selbstbestimmungsgesetz und das Arte-Journal zitiert keine einzige Kritikerin. Keine einzige Kritikerin wurde gesendet. Stattdessen behauptet Arte-Journal rotzfrech, das Gesetz stößt in der Bevölkerung auf breite Zustimmung.
Genau.
Es gab Fake keine News. Debatte.
Fake
das ist unglaublich.
News. Fake News. Also das, und dass wir, Isabel Rohner und Regula Stempfli, einmal dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorwerfen müssen, es ist eine Lüge, Fake News, es ist völlig an den Haaren herbeigezogen und entspricht nicht der Recherche vor Ort. Das ist wahnsinnig bedenklich. Und ich möchte noch für die Hörer und Hörerinnen, ich bewerbe mich nämlich für ein Stipendium und die hören dann vielleicht zum ersten Mal die Podcastin, nochmals festhalten. Isabel Rohner und Regula Stempfli sind absolut für das Selbstbestimmungsgesetz, beispielsweise wie es in der Schweiz praktiziert wird. In der Schweiz gibt es kein Offenbarungsverbot. Das heißt, also ein Mensch hat immer eine Geschichte, auch wenn er das Geschlecht wechselt, also dass wir die Namen noch kennen und die Geschichte, die Verbrecherstatistik.
Keine rückwirkende Anpassung.
Genau.
Keine Bestrafung der Menschen, die das nicht teilen.
Genau.
Und es gibt Sanktionen für Missbrauch. Alles das gibt es im deutschen Gesetz nicht.
Genau, und es gibt alles in der Schweiz. Es gibt auch die Schranke beim Zivilamt, und das ist natürlich lebenslänglich, es wird nicht jedes Jahr passieren. Und es gibt die Schranke auch im Zivilstandsamt, dass wenn die Zivilstandsbeamten und Beamtinnen denken, boah, das ist jetzt um Verbrechervertuschung oder ein Vergewaltiger, der sich Zugang zu Frauen- und Mädchenräumen verschaffen will, können absolut Abklärungen verlangt werden. Das war auch ein Fake News und eine totalitäre Lüge. Lüge im Bundestag. Also ich finde es unterirdisch, dass der Jens Lehmann oder wie der Typ heißt, gemeint hat oder auch die Pause.
Nennen wir ihn
lügt.
Bernd.
Bernd.
Nennen wir ihn
Bernd.
Doch auch Bernd.
Dass der Bernd Lügner, sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz, behauptet, das sei die schweizerische Lösung. Ist sie definitiv nicht. Und diese schweizerische Lösung, die erfreut sich einem großen Rückhalt der Bevölkerung, ist absolut demokratietheoretisch und demokratierealistisch vereinbar.
Und
die deutsche
die
Version
Kategorie
ist,
nicht auf.
Ist ja. die deutsche Version, Deutschland, die Ampelregierung hat die Demokratie außer Angel gesetzt. Das Gesetz ist nicht nur frauenfeindlich. Das war wahrscheinlich das Problem an der Kritik von Emma und euch allen. Nein, das Gesetz ist die Aushebelung der Demokratie. Es ist die Festlegung einer neuen Ideologie, die die Wirklichkeit durch Codes ersetzt. Punkt.
Ja, was soll man da noch sagen?
Ne? Nein.
Ja, also ich empfehle allen
Ich finde deine Erfahrung wirklich ganz wichtig. Und was hat es dann mit uns gemacht, als das verabschiedet wurde? Weshalb? Weshalb wurde es so easy verabschiedet? Was ist da hier deine Analyse?
Die Analyse haben wir ja vorher schon gebracht. Also es gab keine öffentliche Debatte, obwohl letzte Woche und die Woche davor nochmal viele, viele Menschen geschrieben haben an ihre MdBs, aber das wird nicht ernst genommen. Interessanterweise, nein, das sage ich jetzt nicht. Egal.
Ja, aber nein, aber das
aber ich empfehle tatsächlich, ja. Also die ganzen Reden zu diesem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz nachzugucken auf den Seiten von bundestag.de. Mhm. Und ich empfehle euch da tatsächlich, guckt euch mal die Rede an von Sarah Wagenknecht, die brillant war. Sie hat die Rede gehalten, die CDU hätte halten müssen. Mhm. Und sie wird total niedergebrüllt. Und alles, was sie sagt, ist richtig. Mhm. Also zukünftig wird es einfacher sein, Geschlecht zu ändern, als eine neue Heizung einzubauen. Und es ist so polemisch und trotzdem ist es richtig.
Ah,
es
ist schon bitter. Ich habe es nicht geguckt. Ich würde noch ganz gern 2-3 Sätze bringen, weshalb dieses Gesetz ohne große Diskussion so glatt über die Bühne ging. Erstens, weil die AfD gegen das Gesetz war. Im Zuge der politischen Polarisierung und des Engagements gegen rechts und rechtsextrem, das ich durchaus nicht nur unterstütze, sondern daran seit Jahren aktiv teilnehme, die Gefahr von Rechtsextremen nicht nur sehe, sondern ich weiß genau, wie sie die Machtergreifung vorantreiben, nämlich auch über Gerichte, über die Personen, über die Finanzierung von Thinktanks und so weiter und so fort. Also, weil die AfD gegen das Gesetz war, eben nur weil die Falschen das Richtige sagen, wird dadurch das Richtige nicht falsch. Mhm. Und das ist so bitter. Oder? Also weil die AfD dagegen ist, heißt es von Anfang an, es ist ein gutes Gesetz. Stimmt nicht. Diese Umkehrlogik funktioniert nicht in der Demokratie. Erstens. Zweitens. Ist das Gesetz eben, das betrifft im Moment vor allem Mädchen und Frauen. Mhm. Und die werden in Deutschland auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen. Und zwar mit einer Leichtigkeit, die entgegensteht dem, was die was die Medien ständig proklamieren, pauschal rumschreien und die Influencerinnen verteilen. Und das hängt damit zusammen, dass eigentlich der neue Feminismus kein Feminismus ist für Mädchen und Frauen, sondern ein Transportinstrument für die digitale Ideologie, die da will, also wie die kommunistische Ideologie, die da will, die Menschen als Biokapital so zu beschriften, dass sie auch an den Meistbietenden verkauft werden können.
Ich habe noch zwei weitere Erklärungen.
Das wird ganz wichtig. Das, ja.
Noch gerne. Zwei weitere. Drittens, ja. Es ist ein Marketingding. Der Name ist so toll. Selbstbestimmungsgesetz. Wer hat schon etwas gegen Selbstbestimmung? Und Menschen fällt es nach wie vor schwer zu verstehen, dass Gesetze gleich heißen können und komplett unterschiedlich sind.
Ja.
Dazu komme ich zu meinem vierten Punkt. Menschen lesen Gesetzestexte nicht. Denn wer dieses Gesetz liest und tut das doch einfach allemal, kriegt das nackte Grauen. In diesem Gesetzestext steht unter anderem, dass Kinder ab vollendetem 5. Lebensjahr, Moment, ich kann es wortwörtlich zitieren, ich habe es gerade gefunden, die Erklärung, also damit Kinder unter 14 ihr Geschlecht wechseln können, da haben die Eltern die Macht, das zu bestimmen, aber die Erklärung der Eltern bedarf des Einverständnisses des Kindes, wenn es das 5. Lebensjahr vollendet hat. Das steht in diesem Gesetz, wo ich sagen muss, ich bekomme jedes 6-jährige Kind dazu, sich zu einem Elefanten zu erklären, wenn ich sage, wir gehen nachher Pizza essen. Jedes Kind, ich schwöre es euch, jedes Kind.
Ja,
und dieses, ein Kind kann Einverständnis geben, sorry, das ist Pädophilensprech.
Ja, danke. Danke.
Das ist gruselig.
Das ist gruselig. Kindervergewaltigung. Das ist Kindervergewaltigungsverharmlosung. Und auch das geht an den Medien dem Arsch vorbei. Wird
absolut
nicht thematisiert.
Dann, oder letzten dann, Sommer.
Oder
letzten
lächerlich Sommer, gemacht, Entschuldigung.
Letzten ja? Sommer gab es ja eine Verzögerung beim Kabinettsbeschluss des sogenannten, also des ja? Referentenentwurfs, weil das Innenministerium auf die Bremse getreten ist, ja, weil das Bundeskriminalamt gesagt hat, dieses Gesetz richtet sich ja an alle, nicht an Transpersonen, ne, sondern an alle. Das heißt, ja, das ist eine Einladung für Kriminelle, mal eben eine neue Identität ausgestellt zu bekommen, völlig legal vom Staat. Ah, ja. Daraufhin gab es einen, ich nenne es jetzt den BKA-Passus im Gesetz, und dieser Passus ist wieder raus. Er ist wieder raus. Das heißt, die Einwände des BMI, die noch vor einem Dreivierteljahr gegolten haben, sind einfach weg.
Ja.
Und das ist.
Es ist nicht also, nur ein Skandal, das ist eben. Es ist eben in der Absicht dieses Gesetzes, die Kriminalität völlig rein zu legalisieren.
Ja,
Kindervergewaltigung legalisieren, Frauenvergewaltigung legalisieren, ja, die klare Begrifflichkeit des Täters und des Opfers völlig auszuwischen. Das sind die 1968er und ihre Kinder, die eben die moderne Anwendung von Neusprech kennen. Und damit es euch klar wird, darf ich schnell ein paar Beispiele bringen.
Bitte.
Was ist das Neusprech? Oder zum Beispiel, es gibt, oder was hier stattfindet, was hier stattfindet und intelligente, sogenannte intelligente Menschen, die Elite die Elite formuliert und trägt, die dann die große Masse von Menschen und vor allem Kinder ausleben müssen und bezahlen müssen für diese Ideologien.
Mit ihrer Gesundheit, mit ihrer Fruchtbarkeit, mit
nein,
ihrer Fröhlichkeit, mit ihrem Leben,
mit
ihrem Körper.
Mit allem, mit Missbrauch. Also es ist so unterschiedlich. Und deshalb, weil das so ein umstrittenes Thema ist, bringe ich euch jetzt Ihnen ein paar Beispiele von Neusprech, bei denen, Zitat, Regula Stempfli, Begriffe neue Bedeutung annehmen zwecks Machtergreifung und Außerkraftsetzung der ursprünglichen Bedeutung. Oder zum Beispiel der erste Begriff, den auch alle Linken verstehen, der typisch Neusprech ist, derzeit Alternativfakten. Oder? 2017, es gibt eben auch alternative Fakten, wurde dieser Begriff der Trump-Pressesprecherin geprägt. Und genau das, Alternative Facts, oder wie die Wahrheit verzerrt werden kann, indem alternative Versionen von Fakten, das heißt früher Lügen, präsentiert werden oder einfach Unwahrheiten, nicht präzise Wiedergabe der Wirklichkeit präsentiert werden, um eine bestimmte Agenda zu unterstützen, oder? Es gibt auch zum Beispiel den Begriff ethisch korrekter Konsum. Diese Phrase wird oft verwendet, um Produkte oder Lebensstile zu beschreiben, die als moralisch oder ethisch vertretbar gelten, ohne die tatsächliche, die wirkliche Auswirkung auf Umwelt, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit zu berücksichtigen. Also, ich habe noch ganz viel Kollateralschaden. Der Begriff im Kontext militärischer Operationen verharmlost die Tatsache, dass es eben ganz viele Zivilisten gibt bei Angriffen im Krieg. Und das ist quasi, wird als unvermeidliche Nebenwirkung dargestellt. Also Leute, wir sind seit 10 Jahren in einem Prozess, wo mittels Wörter, Sprechakte, dann sogenannte Wirklichkeit konstruiert wird in Codes oder und dann in den sozialen Netzwerken millionenfach geteilt, dass es dann dazu kommen kann, dass wir im Jahr 2024 tatsächlich von einer Regierung ein Gesetz vorgeschrieben kriegen, das behauptet, es gibt keine Biologie, es gibt keine Wirklichkeit, es gibt keine gegenseitig vereinbarte Wahrheit und Wissensfindung. Ganz im Gegenteil, nein, es gilt nur noch ein Gefühl. Und das ist nicht nur skandalös, sondern wir sagen das in der Die Podcastin seit 2 Jahren. Das ist die Demokratie auf den Kopf gestellt. Das wird in die Geschichtsbücher Sehr verehrte Damen und Herren, das wird in die Geschichtsbücher als die Machtergreifung kodierter Sprechakte in der Rechtschreibung eingehen, in der Gesetzesschreibung eingehen.
Und jetzt kommt wieder die positive Frau Rohner. Ja. Ich lasse mir ja meinen Optimismus nicht zerbomben von niemandem. Ich glaube ganz, ganz fest an unseren Rechtsstaat. Und ich glaube, dass das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz kassieren wird, weil es handwerklich so schlecht ist. Du musst nicht Jura studiert haben, um zu sehen, wie schlecht das ist.
Ja, aber wir
ist.
Müssen eine gute Klage formulieren. Und da habe ich mir auch schon überlegt, wie das gemacht werden könnte. Weil ich könnte ja als Mann zum Beispiel einfach Einsitz fordern in den ausschließlichen Verwaltungsräten, männlichen Verwaltungsräten. Oder als Mann bei der Rote Funke, oder? Also
ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Weil das Patriarchat erkennt immer, dass du kein Mann bist, egal wie du dich identifizierst. Nur rundherum auf die andere Seite funktioniert es. Nur die Männer, die sich zur Frau identifizieren, die werden massiv gewinnen.
Ich könnte ja da klagen. Oder? Also wenn ich einfach ich bin dann der Roger Stempfli am liebsten Roger Reichenbach, oder? Also ein neuer Name. Und ich werde mich genau gleich kleiden, vielleicht mal noch einen Zylinder aufsetzen oder vielleicht manchmal einen Bart ankleben oder mir wahnsinnig oft zwischen die Beine greifen und so. Und die Frauen so anschauen und dann sagen, ich bin ein Mann und verlange Zugang zu ausschließlich männlichen Gremien.
Wieso es gibt hier um die gehen? Ecke bei mir die berühmte Männersauna. Und ich schwöre dir, du würdest da keinen Einlass bekommen. Ja, aber auch wenn du sagst, du bist ein Mann.
Ah, okay.
Also das ist ein großer Unterschied. Ich glaube an unseren Rechtsstaat mit institutionalisierten Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit der Normenkontrollklage auch für dieses Gesetz. Jetzt bin ich nur eine Klugscheißer-Juristin. Nichtsdestotrotz auch Regierungen von Bundesländern haben die Möglichkeit, in Deutschland eine Normkontrollklage für Bundesgesetze einzureichen, so viel ich weiß. Also bitte nochmal nachprüfen. Ich wünsche mir das von Bayern, weil die bayerische Regierung ganz laut protestiert hat gegen dieses sogenannte Selbstbestimmungsgesetz und ich möchte jetzt Taten sehen. Ich wünsche mir das natürlich auch von der CDU-CSU im Bundestag. Die haben dazu die nötige Mehrheit. Und ansonsten gibt es natürlich auch einfach engagierte Vereine, die sich jetzt schon rüsten und Klagewege eruieren. Und ich bin diese Woche eingetreten bei den Frauenheldinnen, frauenheldinnen.de, eine der Organisationen, die auch die Demonstration organisiert hat vor dem Bundestag. Ich finde, die machen hervorragende Arbeit dafür, dass es die echt noch nicht lange gibt, sind die sehr, sehr präsent und stehen ganz, ganz fest auf dem Boden unseres Grundgesetzes und streiten für die Rechte von Mädchen und Frauen. Das ist ein Zusammenschluss, gegründet von Feministinnen, von Unternehmerinnen, von Unternehmern auch. Männer dürfen da auch unterstützend mitwirken, wenn sie die Leitlinien tragen.
Einverstanden sind, ja, genau, klar. Ja.
Also eine sehr, sehr bunte Gruppe von ganz tollen, engagierten Menschen und ich freue mich, da mitzuwirken. Mhm. Also das läuft auch. Just Gay macht sich auch auf den Weg, wie ich mitbekommen habe. Also auch die homosexuellen Interessensvertretung schwuler Männer sieht dieses Gesetz als schädlich. Und also da wird jetzt in der nächsten Zeit viel passieren. Das heißt, es ist nicht zu Ende. Wir sind jetzt nur in einem neuen Kapitel und ich glaube ans Bundesverfassungsgericht. Das glaube ich wirklich.
Ja, also wunderbar, dein Wort in Göttin Ohr, Normenkontrollklage finde ich tatsächlich unbedingt wichtig. Ich hoffe einfach, dass, weil das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz so gut klingt und sich nur die Rechte, nur in Anführungszeichen, von Mädchen und Frauen vernichtet, zerstört und auch der Homosexuellen und der Lesben, dass es da sehr viel Arbeit braucht, Aufklärungsarbeit und vor allem eben die Rolle der Medien, die unterirdisch bitter ist, wie du am Beispiel von Arte gezeigt hast. Also das geht so nicht, da formuliere ich sicher noch einen meiner, ich habe im letzten Jahrhundert Rundfunkbeschwerden formuliert übrigens. Mm. Einfach als Person, ich habe auch gute Antworten gekriegt, ich habe auch ein paar Erfolge gehabt, die ich nicht immer in die Podcasting bringe, weil sonst meine Person noch mehr verfolgt wird von Institutionen, die es gar nicht gern sehen, wenn intelligente Frauen mit Hand und Fuß vor allem eben dem Grundgesetz und dem Staatsrecht argumentieren und die das nicht funktionierenden öffentlichen Institutionen massiv aufzeigen, oder?
Ja, aber dennoch, ich wünsche mir, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer hier aktiv werden und schreiben. Ja. Schreibt euren Landesregierungen, schreibt der Union im Bundestag, schreibt auch natürlich der Ampelregierung weiterhin. Bringt das Thema in die Gesellschaft. Wir brauchen die gesellschaftliche Debatte nach wie vor. Das ist total wichtig. Und schreibt auch Leserinnenbriefe oder schreibt Hörerinnen, Seherinnen, Publikumsbriefe auch an die Medien, die berichten und nicht versuchen, eine Meinungsvielfalt abzubilden.
Mhm. Und eben, um zu sagen, es geht um alles, es geht um unsere Demokratie. Also es geht definitiv um Frauenrechte als Menschenrechte und es geht eben um unsere Demokratien. Und gerade angesichts von Taliban und Iran und den islamistischen Kräften auf der einen Seite und den postfaktischen westlichen Menschenabschaffungsideologien auf der anderen Seite sind wir eben eingeklemmt in Elemente und Ursprünge digitaler Ideologien im 2024, denen es sich zu wehren gilt, sowohl in rechtlich als auch digital, aber vor allem auch medial. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass alle Lehrer und Lehrerinnen sich in diesem Bereich der sogenannten Selbstbestimmung und der Auflösung der Wirklichkeit, der Biologie oder auch des Kinderschutzes, wo sie sich da so breit machen und so zu den ideologischen Speerspitzen werden für diese westliche digitale Auflösungsideologien des globalen Freihandels, um dann alle Organe und Sexualorgane, Uteri und alles verkaufen zu können. Also die wirklichsten, schlimmsten Dystopien wahrmachen können werden. Ich wünsche mir das auch von dem Lehrern und Lehrerinnenverband in Deutschland, dass sie sich da engagieren. Also es ist wirklich unterirdisch, was dieses sogenannte Selbstbestimmungsgesetz vorhat.
Ja, und wir können da alle was tun. Und natürlich, Regula Stempfli und ich machen viel, aber wir machen das unbezahlt. Wir machen das auch unseren Podcast. Wurde just gestern wieder gefragt, ey, euer Podcast ist ja echt bekannt und ihr habt so viele Follower und Hörerinnen und Hörer. Könnt ihr inzwischen davon leben, fragte mich gestern jemand. Also wir kommen,
nach
wie vor.
Ich sage immer
innerlich, meinst
wir
du, aber finanziell
nein,
nicht.
Auch, nein, aber ich, nö, das geht eigentlich niemand an.
Nein,
ich
aber ich lebe finde das wichtig.
Wir könnten ihn ja ökonomisch machen, verstehst? Also wir könnten ihn wir wollen dies ja nicht tun, damit wir unsere Unabhängigkeit und Freiheit haben. Aber wir können uns gerne in einer anderen Folge mal über das Thema unterhalten, weil ich bin da überhaupt nicht einverstanden. Ich finde immer diese Frage, wenn du etwas tust, kannst du davon leben? Das finde ich eine der ganz, ganz, ganz unterirdischen Fragen. Die völlig am Menschsein, das sich dadurch bestimmt, dass man in der Öffentlichkeit mit anderen Menschen das Gemeinwohl trägt, finde ich eben total daneben.
Also ja, aber es das geht ist nicht ein anderes Thema tatsächlich. Ja, genau. Ich finde es wichtig, darauf hinzuweisen, ganz, ganz viele Podcasts aus dem öffentlich-rechtlichen Kontext bekommen viel Geld. Wir tun das nicht, wir machen das aus Überzeugung, aus Lust am gemeinsamen Denken, auch wenn es Sonntagmorgen früh ist,
nach einer durchzechten
Nacht. Auch das mache ich für dich, Regula, und für euch.
Unbedingt. So. Und die durchzechte Nacht war enorm wichtig nach dieser wirklich absolut unterirdisch schlimmen geopolitischen und innenpolitischen Woche. Und ich
und
danke
weißt du,
dir,
dass ich danke es dich dir auch. Gibt. Und ich danke dir auch, dass Gespräch. Es dich gibt. Und diese Woche enden wir mit einem anderen Satz, mit einem neuen Satz, mit einem gerade wahnsinnig wichtigen Satz. Shalom Malechem.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.